Manchmal ist es gut, wenn man einen Begriff hat, wie hier das Gottvertrauen. Und da nehmen wir jetzt mal das Vertrauen heraus. Was denn das überhaupt für ein Wort ist? Was bedeutet denn dieses Wort Vertrauen? Was steckt denn dahinter? Man kann recherchieren. Heute hat man ja alle Möglichkeiten. Gefunden habe ich. Vertrauen ist als Wort seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Althochdeutsch vertruen, Mittelhochdeutsch vertruven und geht auf das gotische Trauan zurück. Das Wort trauen gehört zu der Wortgruppe um treu, stark, fest, dick. Im Griechischen steht dafür pistis, Glaube, im Lateinischen fiducia, Selbstvertrauen oder fides, Treue. So steht im antiken und mittelalterlichen Gebrauch Vertrauen im Spannungsfeld von Treue und Glauben. Vertrauen ist ein Phänomen, das in unsicheren Situationen oder bei risikohaftem Ausgang einer Handlung auftritt. Wer sich einer Sache sicher sein kann, muss nicht vertrauen. Vertrauen ist aber auch mehr als nur Glaube und Hoffnung. Es benötigt immer eine Grundlage, die sogenannte Vertrauensgrundlage. Dies können gemachte Erfahrungen sein, aber auch das Vertrauen einer Person, der man sich selbst anvertraut, oder institutionelle Mechanismen. Vertrauen ist teilweise übertragbar. Jemandem sein ganzes Vertrauen zu schenken, kann sehr aufregend sein, beispielsweise das Vertrauen, das ein Kind dem Vater schenkt, wenn es von oben herab in die ausgebreiteten Arme springt. Da bekommen wir schon einen recht großen Hintergrund über dieses Wort Vertrauen. Und das Wort Gottvertrauen setzt dem allen nochmal ein ganzes Stück da drauf. Vorab eine Geschichte. Da ist ein mittelständischer Unternehmer, seit 40 Jahren am Markt. Er hat sein Unternehmen ausgebaut. Dieses Unternehmen seit 40 Jahren ist sehr erfolgreich. Er hatte 50 Mitarbeiter, hat sein Unternehmen in drei Geschäftsfelder aufgeteilt und dieses Unternehmen läuft sehr gut und seit 40 Jahren. Und die Geschäftsführer, die er bisher eingesetzt hatte, haben gute Arbeit geleistet, sind aber alle drei in die Jahre gekommen und sind nun in ihrer wohlverdienten Rente. Er hat seit kurzem drei neue Geschäftsführer eingesetzt und ja, man muss sich einander kennenlernen, man muss Vertrauen aufbauen. Und dann entsteht folgende Situation. Der Firmeninhaber beruft eine Sitzung ein mit seinen drei Geschäftsführern und teilt ihm mit, dass er für lange Zeit ins Ausland geht, eine zweite Firma aufzubauen. Und er wird nicht erreichbar sein. Er geht hin und teilt den drei Geschäftsführern sein ganzes Unternehmen auf und sagt, betreibt dieses Unternehmen, ich gebe es euch leihweise für einen langen Zeitraum. Arbeitet damit, ich übertrage euch alle Firmenrechte und in ungleichmäßigen Anteilen, weil die Geschäftsfelder auch unterschiedlich groß sind und mit diesen Anteilen wirtschaftet in der Zeit. Und ich gehe hin und ich habe noch ein Barvermögen von 500.000 Euro. Dieses Barvermögen teile ich ebenso auf euch aus, dass ihr damit auch weiter wirtschaftet und es vermehrt. Er tut das tatsächlich, er stellt keine Bedingungen, er überträgt alles den drei Gesellschaftern, den drei Geschäftsführern und geht ins Ausland. Für lange Zeit. Kennen wir die Geschichte? Natürlich. Die Geschichte der anvertrauten Pfunde. Wären wir bereit, tatsächlich so etwas zu tun? In ein Vertrauen in Menschen hineinzusetzen oder in Personen hineinzusetzen, die wir nicht so besonders gut kennen, wo wir alles, was wir haben, bedingungslos denen anvertrauen für eine lange Zeit, hätten wir den Mut, alles auf diese Karte zu setzen und das auch wirklich zu tun mit diesem Vertrauen? In den anvertrauten Funden ist das tatsächlich so. Bei den anvertrauten Funden kennen wir die Geschichte, wie sie weitergeht. Und diese Geschichte bei den anvertrauten Funden ist, dass sie ungleichmäßig ihre Anteile bekommen und die ersten zwei tatsächlich in der langen Zeit, er bleibt wirklich lange weg, gut wirtschaften und sie dann, wenn er zurückkommt, er hat ja angekündigt, wenn ich zurückkomme, werde ich abrechnen. Sie vorlegen können, dass Sie die Firma weiterentwickelt haben und dass Sie alles aufgebaut oder weiter vorangetrieben haben und weitergemacht haben. Der Dritte sagt, wir kennen die Geschichte, ich habe das alles genommen und habe mich zur Ruhe gesetzt, habe meine Teile an die anderen beiden aufgeteilt und habe mein Geld in den Safe gelegt, du kannst dein Geld jetzt wieder haben. Interessanterweise kommt dann das Urteil des Herrn auf seine drei Geschäftsführer. Den ersten zweien sagt er, und das ist hochinteressant, was er da sagt, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Kehre ein in die Freude des Herrn. Und das hat mich lange beschäftigt. Was heißt das eigentlich? Das ist so ein seltsamer Spruch, oder? Der Herr sagt, der Firmeninhaber sagt, du hast gut gewirtschaftet, du hast es sehr gut gemacht, du warst sehr treu und ich konnte mich immer auf dich verlassen. Du hast es alles vermehrt und ich werde dir jetzt noch viel, viel mehr geben, sodass du das gar nicht übersehen kannst, weil du im Kleinen, im Geringen so treu warst. Kehre ein in die Freude des Herrn. Und wenn man dann die ganzen biblischen Zusammenhänge mal liest und ineinander verflechtet und guckt, wie das ganze Geschehen abläuft, dann macht man die Feststellung, er macht diese Gesellschafter zu seinen Kindern. Kehre ein in die Freude des Herrn heißt, er macht sie zu seinen Kindern und zu seinen Erben direkt. Das ist schon wirklich gewaltig. Dem Dritten sagt er, er hat alles das, was er hat, verborgen, vergraben. Er hat es nicht getan. Er hat nicht gewirtschaftet. Und das Urteil ist sehr, sehr hart. Das Urteil für den Dritten heißt, gehe hinaus, da wo das Weinen und Zähneknirschen ist, und das, was du noch hattest, wird dir auch noch genommen. Das ist die klare Aussage für die ewige Verdammnis. Das sind ziemlich scharfe Worte und das ist auch eine ziemlich scharfe Abgrenzung. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir dieses Vertrauen, was da der Herr in seine Geschäftsführer gesetzt hat, dass wir das, was diese Bildersprache ist, ein Gleichnis, was das eigentlich für uns bedeutet. Gleichnisse, die Jesus war ein Gleichnis von Jesus, das heißt eine ganz besondere Person hat dieses Gleichnis so geschildert, Matthäus 25 steht das übrigens. Gleichnisse sind ja immer Bilder, die Jesus nimmt und beschreibt aus dem Alltagsleben, die Menschen nachvollziehen können, die in ihrer Handlung, in ihrer Situation aber immer eine Beschreibung des Reiches Gottes ist. Da wir das Reich Gottes nicht sehen und da das von unserer menschlichen Seite her sehr schwer zu, ja eigentlich gar nicht, der Mensch kann Gottes Reich nicht erfassen. Der Mensch kann Gottes Reich nur stückweise erkennen, erfassen, als Gnadengabe Gottes selber, wenn er sich selbst dazu öffnet und das auf sich zukommen lässt. Es ist immer ein Geschenk. Diese Erkenntnisse kommen niemals aus der Menschlichkeit selbst heraus. Sie sind immer Geschenke Gottes an uns und damit baut er uns und unseren Glauben auf. Und hier wird letztendlich die Kernaussage unseres Glaubenslebens dargestellt in diesem Gleichnis. Jesus Christus hat dieses Vertrauen tatsächlich voll ausgeschöpft. Er setzt volles Vertrauen in dich und mich. Er setzt sein alles, was er hat, setzt er im Vertrauen auf die Menschen und gibt dafür sein Leben und hofft, dass danach viele Menschen darauf zurückgreifen. Das bleibt dem Mensch aber selber überlassen. Das, was er gibt, ist Leben. Er gibt das Leben, das Wasser des Lebens im Überfluss. Er gibt Leben, ein neues Leben, in uns hinein, ein Leben, das mit dem menschlichen Leben nicht mehr viel gemeinsam hat. Es ist neues Leben, ewiges Leben, göttliches Leben. Jetzt schon in uns hinein, als Vertrauensvorschuss. Und dieses Leben setzt er in uns hinein, damit wir damit wirtschaften. Wenn wir dieses Leben erlangen und ziehen uns zurück und setzen in unsere Kammer und legen uns dann 20 Jahre in die Sonne und dann sterben wir und alles ist gut, dann haben wir verloren. Dann haben wir nichts mehr. Dieses Leben, das Jesus Christus und Gott in uns hineinpflanzt, ist angelegt, dass man es vermehrt und nach außen trägt. Das ist Ziel und Zweck dieses neuen Lebens, dass alle, möglichst viele Menschen dieses Leben erfahren und mitbekommen. Dass man daraus schöpft, dass man aber nicht aus eigener Leistung, sondern dass man mit dem wirtschaftet, was wir geschenkt bekommen. Und das heißt, nach draußen gehen, den Menschen das vorleben, denen das erzählen, dass es da etwas gibt, das sie auch haben können und dass das Geschenke sind, die man annehmen kann. Das alles passt zu diesem Gleichnis. Und daher ist dieses Gleichnis eine Grundlage für unseren Glauben und eben als Grundlage auch, wie wir denn unser Vertrauen gestalten sollten. Wir haben als Vorbild Jesus Christus, haben wir gerade vorhin gehört, er hat alles für uns gegeben, als wir noch seine Feinde waren. Sind wir bereit, alles in uns im Inneren loszulassen und aufzugeben, zu einem Gott hin, den wir kaum kennen, zu einem Reich Gottes, das wir als Menschen eigentlich gar nicht so richtig wahrnehmen, wo viele Fragen offen sind und wo alles eigentlich, weiß ich nicht, da sind sehr, sehr viele Unsicherheiten. Bin ich bereit, alles aufzugeben und alles da reinzusetzen? Gott tut das. So kommt er uns entgegen. Und letztendlich können wir das als Vorbild nehmen und mit unserem ganzen Inneren tatsächlich auch ein solches Vertrauen realisieren. Den Mut haben, alles aufzugeben und auf die neue Karte zu setzen. Im Vertrauen, wir werden das alles geschenkt bekommen und wir werden noch viel, viel reicher dadurch. Wenn man dann in der Bibel weiter gräbt, findet man interessante Aussagen. Eine Aussage von dem berühmten Salomo steht in Sprüche 14, Vers 26. Dort sagt Salomo in seinen weisen Sprüchen, er war nun wirklich ein weiser Mensch, in der Furcht, sprich Ehrfurcht des Herrn, liegt ein starkes Vertrauen. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Und wenn man sich das näher anschaut, diese Weisheit des Salomo, diesen Spruch, dann steckt letztendlich dahinter, dass wenn wir anfangen, Gott kennenzulernen, ihn wirklich suchen wollen und ihn suchen und auf ihn zukommen, alles hineinsetzen, dann lernen wir tatsächlich ein Stück, immer mehr ein Stück weit das Reich Gottes kennen und Gott selber lernen wir auch besser kennen. Und bei diesem Prozess entwickelt sich Vertrauen. In der Ehrfurcht vor Gott liegt starkes Vertrauen. Wie kommen wir da dran? Es gibt ein weiteres Indiz, das Jesus einmal gebracht hat, um das ein bisschen zu verdeutlichen oder auch die Schärfe dahinter herauszufinden. Jesus hat einmal während seiner Lebenszeit ein Gleichnis erzählt über das Jenseits. Einmal über den armen Lazarus und den reichen Mann, die beide sterben und im Himmel sind. Und der arme Lazarus liegt in Abrahams Schoß und der reiche Mann erleidet Feuerqualen. Und irgendwann geht ein Dialog hin und her und der reiche Mann, das ist elendig, kaum zu lesen, was da alles passiert. Das ist wirklich elendig, er kommt nicht raus. Dazwischen ist eine Kluft, die keiner überwinden kann. Deutliche Aussage. Und dann sagt dieser reiche Mann, dass Gott doch irgendjemand auf die Erde schicken soll und seiner Familie und seinen Mitmenschen noch mitteilen soll, dass sie nicht den gleichen Fehler machen wie er. Und die interessante Aussage, die dann kommt von der Seite Gottes, dass gesagt wird, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Sie werden also auch nicht auf die Botschafter hören, die tatsächlich den Hintergrund haben und als Zeuge auftreten, auch die werden sie nicht hören, sondern sie haben Mose und die Propheten. Und neutestamentlich ist ausgedrückt damit, wir heute neutestamentlich, um das zu erfassen oder da einen Einblick reinzubekommen, haben wir das Wort Gottes, die Bibel, und wir haben die Gemeinde Jesu Christi, den Leib Gottes. Das sind heute die Botschafter dieser Informationen. Und daran lernen wir Vertrauen. Es gibt ebenso eine interessante Beschreibung, die ich gelesen habe, über dieses Vertrauen, wie man das entwickeln kann. Wir haben ganz, ganz, ganz oft und die meisten Menschen um uns eigentlich folgende Handlungsweise, die wir in unseren Köpfen meistens auch durchführen. Ziehe ich am Morgen den Vorhang auf, damit die Sonne scheint? Natürlich nicht. Ich ziehe den Vorhang auf, weil die Sonne scheint. Das ist unser Bestreben. Wir auf unserer menschlichen Natur wollen das alles irgendwie erarbeiten, erreichen, erforschen. Aber das ist von uns aus nicht möglich. Der Sündenfall hat die Trennung gebracht, die für uns unüberwindlich ist. Wir brauchen nur unseren inneren Vorhang. Die Sonne scheint längst. Christus ist auferstanden, er lebt. Wir brauchen unseren Vorhang nur aufziehen und brauchen ihn reinlassen. Wir brauchen nicht erst was unternehmen, damit die Sonne endlich aufgeht. Nein, sie ist längst da. Und wenn wir den Mut haben, und das, ich weiß, das ist schwer. Es ist unheimlich schwer, gute Sachen, die wir erfahren, erlebt haben, loszulassen, weil sie sich nicht bewährt haben. Es ist schwer, viele Dinge loszulassen, auch Personen loszulassen, an denen wir hängen, um tatsächlich immer tiefer in dieses Reich Gottes einzusteigen und dieses wirkliche Leben tatsächlich auch zu spüren, zu erfahren und auch ausleben zu können. Aber es lohnt sich wirklich. Dieses Vertrauen ist ein Lernprozess und es beinhaltet immer am Anfang den Mut, anderes loszulassen, aber wirklich, wirklich loszulassen und es abzugeben und dann tatsächlich die Erfahrung zu machen, das fängt mit dem Willen an, die Erfahrung zu machen, das ist unbeschreiblich. Da tun sich Welten auf, die wir als Mensch hätten niemals kennengelernt. Und so, glaube ich, sollten wir oder können wir auch unsere Gebete gestalten für die Kranken. Ich glaube, dass diese Vertrauensgrundlage, die wir in Jesus Christus haben und ausbauen können, dass die ein wesentliches Element ist für unser Reden mit Gott, gerade in und mit unseren Kranken. Und das tun wir und wir können das, glaube ich, auch noch weiter tun. Und die Menschen, besonders die Kranken, werden das spüren. Und dieses Vertrauen zeichnet sich aus. Überlegt mal nochmal auf das Gleichnis, was der Hausherr den Verwaltern sagt. Über vieles werde ich dich setzen. Das, was auf uns zukommt, ist noch viel, viel gewaltiger als das, was wir jetzt nur erahnen können. Was das ist und wie das aussieht, das bleibt wohl Spekulation, aber es ist gewaltig. Wahrscheinlich so gewaltig, dass wenn wir es jetzt sehen würden, wir tot umfallen würden. Es gibt Menschen, die haben Erkenntnisse und so weiter, die haben sie fast zu Tode. Diese Erkenntnis war so gewaltig, dass man fast erschlagen wird. Das gibt es. Und Gott sagt selber ja schon zu Mose, wer mich sehen würde persönlich, würde sofort tot umfallen. Klar, wir könnten es nicht aushalten. Aber so gewaltig wird auch das sein, was wir bekommen, wenn wir treu bleiben. Wenn wir den Kampf aufnehmen in unserem Leben, den Kampf im Alltag aufnehmen und die Treue trotz großer Anfechtungen, die wir gerade jetzt auch hier erleben, wenn wir das tatsächlich aufnehmen und diesen Kampf kämpfen, dann wird der Lohn gewaltig sein. Und es lohnt sich immer. Gott segne uns dazu. Amen.